Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid wieder mit dabei. Eine neue Folge, eine Frage des Geschmacks, ein Falstaff-Gourmet-Podcast geht online. Und ich habe heute einen Weltenbummler, der bekannt wurde durch das Bloggen, das Modeln, das Fotografieren, immer noch eine große Leidenschaft. Und jetzt ist er gerade auf Weltreise, ist aber irgendwie gerade noch irgendwie in Deutschland. Simon Lohmeier, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Schön, dabei zu sein. Ja, ist ein bisschen, um das kurz zu erklären mit der Weltreise, ist, ich bin im Februar losgefahren in München mit meinem T2, mit einem alten Oldtimer-VW-Bus in Knallgelb und bin mittlerweile bis in den Iran gefahren. Okay. Und da steht das Auto jetzt gerade. Ich musste jetzt einmal kurz zurückfahren. Ich hatte einen Job und meine große Schwester hatte Geburtstag und ich habe gesagt, okay, dann mache ich eine kleine Sommerpause vom Fahren. Ich habe mir eh den Arsch schon blatt gesessen nach 20.000 Kilometern bis in den Iran. Jetzt habe ich gedacht, da habe ich mal ganz kurz meinen Popo wieder entspannen. Und genau, nächste Woche geht es aber wieder zurück und dann geht es weiter nach Japan.
Fährst du immer danach, also hast du einen Plan oder fährst du einfach dahin, wo du sagst, das geht sich jetzt ganz gut aus oder du wirst inspiriert von Leuten, die du triffst auf der Straße und sagst dann, ah, da fahre ich jetzt nächstes hin.
Ich habe so einen, genau wie du sagst, eigentlich einen groben Plan. Also ich weiß jetzt gerade einfach Richtung Osten, dass ich dann irgendwann mal dann in Amerika ankomme. Aber ansonsten lasse ich mich auch total gerne von Leuten und von Menschen ein bisschen an die Hand nehmen. Man hört ja dann irgendwie vor Ort voll auch von fantastischen Geheimtipps und dann ändert man seine Route wieder ein bisschen ab. Aber am Ende des Tages, ja, ich habe nur eine Himmelsrichtung, an der ich mich festhalte gerade.
Aber es ist ja immerhin auch ein Konzept. Du hast eine Kreativagentur gehabt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du die jetzt noch hast, aber die hast du ja zugesperrt wegen der Weltreise.
Ich habe die verkauft an meine Geschäftspartnerin, ganz genau.
Okay. Und wohnst normalerweise in einem Tiny House im Garten deiner Großmutter oder irgendwie so?
So ist es, ganz genau, ja.
Und bist jetzt eben auf Weltreise. Du hast den Bus umbauen lassen. Wie kam denn überhaupt die Idee, dass du jetzt sagst, okay, alles, was ich mir jetzt unter Anführungszeichen hier mal aufgebaut habe, verkaufe ich jetzt oder mache halt das Tiny House, vermietest du ja, also das kann man irgendwie auch mieten, wenn man Bock hat auf Tiny House Feeling, was ja total schön idyllisch ausschaut, wenn man das auf Instagram bei dir sieht. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, okay, ich mache jetzt echt diese Weltreise und bin jetzt mal weg?
Das kam, also ich bin ja schon ganz viel gereist, über mein Leben habe ich schon fast auf jedem Kontinent gelebt, außer der Antarktis und irgendwie habe ich alle 3-4 Jahre immer so einen Rappel und dann muss ich mich irgendwie neu erfinden. Ich hatte es ja schon mal mit meinen Bars, die habe ich dann erfolgreich verkauft und dann habe ich bei GQ angefangen und dann habe ich das auch gekündigt und habe dann mich selbstständig gemacht mit der Kreativagentur, wo wir dann so die ähnlichen Sachen gemacht haben wie bei GQ und Condé Nast. Und jetzt kam ich, jetzt hatte ich irgendwie den Rappel, dass ich nochmal einen Neuanfang brauche, was meine Kunst betrifft. Und ich habe jetzt so lange so viel Kommerz gemacht und wurde aber immer noch als Künstler auch betitelt. Und es hat sich in meinem Kopf irgendwie nicht, war das nicht vereinbar. Ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen mehr für mich und für die Kreativität machen, aber für Kunst, die nichts mit diesem ja, sehr kommerziellen Leben zu tun hat, was ich die letzten Jahre gemacht habe.
Und das heißt, man braucht die Fremde oder irgendwie das Fremde, das Exotische, damit man sich selber kreativ entfalten kann, oder wie? Also das geht gar nicht, dass man das in einem Umfeld macht, das einem vertraut ist, oder wie?
Ich habe auf jeden Fall, ich wusste nicht, was diese Reise mit mir anstellt natürlich. Also ich fahre ja alleine auch und Ich war sehr gespannt, was das mit mir macht. Und als ich dann aber auch losgefahren bin, habe ich gemerkt, so ich hab ja auch sehr viel mehr Zeit für mich. Ich habe ja wirklich auch alles, alles sozusagen gecuttet, was ich in Deutschland habe und hatte. Und so hat man natürlich auch einen ganz anderen Kopf und eine ganz andere Zeit für sich. Und da passiert schon in den ersten 4, 5 Monaten jetzt ist schon wahnsinnig viel bei mir passiert. Ich habe viele neue Ideen, ich habe ganz viele neue Ansätze für mich, was so die Zeit nach meiner Reise dann betrifft. Ich hoffe, ich komme dann auch irgendwann mal wieder mit meinem Bus in München an, wenn ich einmal um die Welt gefahren bin. Und dann habe ich einen Koffer voller Ideen und Konzepte und Sachen, die ich dann anfangen werde. So, das ist ein abgefahrener Prozess und ich schreibe auch ganz fleißig mit. Ich hatte ja vor 2 Jahren schon mein erstes Buch rausgebracht und jetzt hatte ich auch schon mal ein Gespräch mit meiner Agentin für das zweite Buch und es passiert ganz viel. Also es ist sehr aufregend und ich bin froh, dass ich mich da auch getraut habe, mich zu lösen. Es ist ja, das war ein gut laufendes Business, da langt sich jeder andere eigentlich an den Kopf und sagt so, hä? Du verdienst gutes Geld, das alles läuft und in der Mitte von München hast du so einen schönen Ort kreiert. Warum gibst du das auf? Aber das ist ein Anspruch an mich selber und ich glaube, das ist so das, was ich auch immer gerne den Leuten sage, wenn es irgendwie aufhört, die Zufriedenheit oder wenn irgendwas zwickt und zieht, dann ist es einfach vielleicht notwendig, dass man es mal überdenkt und schaut, ob gerade alles so läuft, wie man sich es auch genau vorstellt. Also ich bin da immer sehr streng mit mir selber, muss ich sagen, dass ich aufpasse, dass ich ein glückliches Kind bleibe.
Das ist aber schön, das kann man sich echt zu Herzen nehmen. Ganz kurzer Nachtrag, dein Buch heißt Ihre Gut, die beste Zeit ist jetzt. Also für alle, die es noch nicht gesehen oder gelesen haben, kann man sich als Sommerlektüre ja wunderbar an den Strand oder an den See mitnehmen. Wie schaut es aus bei dir, wenn du jetzt unterwegs bist mit dem Bus? Ich meine, natürlich kannst du kreativ sein, du kommst herum, du triffst neue Kulturen, neue Menschen. Aber trotzdem, wie hast du nie die Angst gehabt, dass man da vielleicht ein bisschen vereinsamt oder dass man trotzdem, weil du ja allein bist, dass man dann auf einmal oder dass man da auch was Vertrautes braucht oder irgendwie so ein Heimweh hat nach einfach lieben Menschen, die einen kennen und auch mal auffangen, wenn es einem nicht so gut geht?
Da hast du vollkommen recht. Das hatte ich mich auch, also das hatte ich am Anfang natürlich die Bedenken, aber am Ende bin ich jetzt zum Beispiel in einem viel engeren Kontakt mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen besten Freunden. So ich rufe die immer ganz, ganz viel und fleißig an. Ich spreche die fast mehr, als ich sie vorher gesprochen habe und habe irgendwie natürlich auch so eine losgelöste Liebe jetzt, die ich jetzt so verfolgen kann. Also weil man sich tatsächlich doch auch irgendwie näher kommt in dem Moment, weil vorher war es bei mir natürlich super busy und irgendwie immer von A nach B gerannt und jetzt ist eine ganz andere Zeit da und man hat auch ganz andere Gespräche und ich habe irgendwie sowas wie Einsamkeit kommt mir gar nicht in den Sinn. Also es ist teilweise so, jetzt zum Beispiel über die letzten Länder, Türkei, Georgien, Armenien und Iran, da halte ich 2 Minuten mit meinem Bus und dann steht schon irgendjemand vor mir, der irgendwie interessiert fragt, woher ich komme und was ich da mache. Da habe ich wahnsinnig viel Menschenkontakt tatsächlich. Also ab dem Iran sogar so viel, dass ich teilweise mich dann irgendwo abends in die Pampa stellen muss, weil ich habe keine Energie mehr, mich jetzt noch weiter irgendwie zu unterhalten, weil irgendwo hören ja die Social Batteries auch mal auf. Yeah. Und dann hat man irgendwie genügend Tee getrunken bei Leuten zu Hause und hat irgendwie seine Geschichte erzählt und hat sich deren Geschichten angehört. Also Einsamkeit ist wirklich das Letzte, was tatsächlich auf so einer Reise einen berührt. Also ich habe das Gegenteil der Fall. Und ich genieße auch die Zeit mit mir selbst. Ich habe jetzt angefangen, Gitarre zu lernen und wie gesagt, ich schreibe mein zweites Buch und ich höre wahnsinnig viele Hörbücher und also irgendwie ist auch immer eine Stimme in meinem Ohr und das ist, also ich kann es in dem Sinne sehr, sehr, sehr genießen und wie gesagt, keine...
Und das zweite Buch wird dann auch, also das wird von der Weltreise handeln, also oder ist es genau, nur das Gedanken, die dir da kommen und du machst dann irgendein anderes Buch? Quantenphysik.
Mal sehen, was am Ende bei rumkommt, aber bis jetzt wird es eine erzählerische Abenteuerreise durch die Welt aus meinen Augen und die Menschen, die ich treffe, da sind auch wirklich abgefahrene Geschichten dabei, wie ein alter Opium-Dealer in Kappadokien in der Türkei, den ich zufällig kennengelernt habe, weil er in seinem Antikladen irgendwie gerade rumgerobbt ist auf dem Boden und ich ihn gefragt habe, ob ich ihm denn irgendwie helfen kann, was zu suchen. Und er so, hat er gemeint, ja, ich habe gestern irgendwie ein großes Packerl Marihuana verloren und ich würde es gerne wiederfinden. Und dann bist du so, also total irgendwie, also ist ja auch ein stranger Moment, dass hier so ein älterer Herr dich dann, mit dem du dann irgendwie auf dem Boden rumkriegst und dem sein Gras suchst und dann sitzt du den ganzen Abend mit dem und der erzählt von seinen wilden Abenteuergeschichten und sowas kommt dann mit ins Buch. Also es sind sehr viele abgefahrene Begegnungen und Momente, die wert sind, irgendwie aufzuschreiben und die man, glaube ich, auch gerne liest, weil es sind ehrliche und gute Geschichten. Mhm. Nicht, also es sind auch wilde Geschichten dabei, aber ja, also größtenteils ist es schon sehr unterhaltsam, würde ich sagen.
Wir sind gespannt. Du hast jetzt kein Ende für die Weltreise geplant, oder? Du fährst jetzt einfach mal drauf los. Oder hast du ungefähr einen Plan, wann du wieder in München landen möchtest?
Also anfänglich war der Plan, dass ich 2 Jahre dafür brauche. Okay. Aber es hat sich jetzt schon so, also es hat sich irgendwie schon 2-3 Monate mindestens verlängert, weil man dann doch irgendwie länger bleibt irgendwo und jetzt auch mal eine kleine Deutschlandpause. Mhm. Aber am Ende habe ich eigentlich für nächstes Jahr Oktober eine Ausstellung in der Leica-Galerie in München mit den Bildern von meiner Ausstellung. Und da wäre ich am liebsten ja eigentlich schon mit meinem Auto. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie sich das alles ausgeht zeitlich, ob ich die Ausstellung vielleicht noch ein bisschen nach hinten drücken muss. Aber genau, also ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. Das meint man gar nicht, aber man braucht tatsächlich nicht mehr viel Geld. Ich muss nur noch tanken und ich muss mir irgendwie Essen kaufen. Und sonst wohne ich ja in meinem Bus und mache und tue alles aus meinem kleinen Gefährt. Mhm. Und in Deutschland bin ich sozusagen abgemeldet. Ich habe keine Krankenkasse mehr in Deutschland, nur noch Auslandskrankenversicherung und kein Netflix-Abo mehr. Also all diese Sachen, die man monatlich sonst sich so angehäuft hat, die habe ich gekündigt. Und das ist auch mal irgendwie abgefahren zu sehen, was sich da alles so anhäuft an monatlichen Kosten. Das hat man gar nicht mehr im Überblick, würde ich fast sagen. Und so, jetzt ist einfach alles gekündigt.
Das ist ja auch so ein bisschen trotzdem, es erinnert ein bisschen an dieses Leben im Tiny House, weil da reduzierst du ja auch alles, also du hast ja gar nicht die Möglichkeit, so wahnsinnig viel zu besitzen, weil es einfach, wie der Name sagt, ein Tiny House ist. Und ja, im Endeffekt ist es halt jetzt nochmal eine extremere Form, weil erstens nochmal nur ein Bus, unter Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und wenn du dann sagst, du trennst dich auch von diesen Dingen, eben wie irgendwelchen Streaming-Abos und einer heimischen Krankenversicherung. Du lässt es du lässt es drauf ankommen. Du machst doch natürlich viel Fotografie. Also abgesehen davon, wir sind ja, falls das wieder natürlich auch in Deutschland gehört, also alle, die in München sind, sofern es irgendwann mal dann soweit ist, dass du die Ausstellung hast, kann man auf jeden Fall, da gibst du Bescheid, dann werden wir das veröffentlichen, damit dann auch irgendwie Leute, die gerade in der Umgebung sind, hinschauen können. Schön, du machst ja Fotografie auch eben viel auf Reisen. Also ich meine, das ist ja so dein Steckenpferd, du machst das wahnsinnig gut. Du bist, was ich so nachgelesen habe, auch dein Stil ist irgendwie so Nude Art. Wenn man sich deine Instagram-Seiten anschaut, also privat und eben auch die sagen wir, Business-Seite oder sowas, wenn man will,
die Fotografie-Seite,
sieht man das ja dann auch. Wie würdest denn du das Ganze bezeichnen und wann hat diese Leidenschaft für Fotografie bei dir begonnen? War die schon immer da? Hat sich die entwickelt?
Das ist natürlich, über die Jahre ist da viel passiert. Ich habe, als ich 17 war, wurde ich damals noch zum Model angesprochen und dann wurde ich natürlich viel fotografiert und dann habe ich natürlich auch viele unfassbare Fotografen kennengelernt, von Peter Lindberg zu Mario Testino und Anni Leibovitz und so, die, mit denen ich dann auch arbeiten durfte und denen auch hinter die, also beobachten durfte, wie die arbeiten. Und so kam dann diese Liebe zustande nach und nach. Ich hatte schon als Teenager eine Kamera und habe da auch schon gern fotografiert, aber so, dass es mal was Professionelles werden könnte, ist erst so mit der Zeit passiert. Also ich hatte dann, ich weiß noch, als ich in Kapstadt habe ich gerade ein Projekt einem Fotografen geholfen, einem schwedischen Fotografen, in den Townships und da haben wir ganz viele Kinder, 500 Kinder in Form von einem Peace-Zeichen von oben fotografiert und ich habe dann zwischendrin noch die Leute aus den Townships fotografiert und habe ein Porträt geschossen von einem Obdachlosen dort, Mandler hieß der, und dieses Bild hat mich im Nachgang so so selber so gefesselt und so hat da was mit mir gemacht, dass da habe ich auf einmal was gesehen, was vielleicht ein Talent sein könnte oder was, wo ich mich vielleicht dran festhalten kann. Und so kam das dann nach und nach und ich habe mich da aber ganz entspannt auch einfach weiterentwickelt. Und dann habe ich mit den Nudes irgendwann angefangen, weil mich eine Freundin in Australien gefragt hat, ob ich sie nicht nackig fotografieren möchte. Und dann ist da sowas Schönes bei rumgekommen, dass ich dann noch ihre Freundinnen mich gefragt haben. Und so ist dann, keine Ahnung, habe ich dann eine Webseite gemacht, die hieß dann früher dirtydirty.me, wo ich dann alle meine Nudes drauf gesammelt habe. Das war ein Tumblr und dann haben sich manche Bilder, die wurden dann über 1,5 Millionen Mal im Internet geteilt. Und so. Damit hatte ich gar nichts mehr zu tun. Da wurden meine Bilder sozusagen einfach viral und dann kamen Magazine und dann die Süddeutsche und dann bin ich zu GQ und so kam das irgendwie alles, aber alles ganz natürlich. Ich habe das eigentlich immer nur für mich als Freude und als Hobby gemacht und dann wurde es irgendwie immer ernster.
Und ich meine, du bist ja auf Instagram sehr aktiv, man kann ja auch quasi deine Reise da verfolgen und auch jetzt deine Aufträge, wenn du irgendwo was shootest oder so. Wie tust du dir da, wenn zum Beispiel du ja trotzdem Nacktfotografie machst mit diversen, man wird ja oft einmal schnell gesperrt, wenn man irgendwo nur was herzeigt, was ja die spannende Diskussion aufwirft, warum dürfen Männer oben ohne, aber Frauen nicht und das ist ja, dann sofort. Ja, ja. Also diese ganzen Sachen, wie schafft man das? Du verwischst dann das ein bisschen oder du sagst dann...
Oh, da muss man schon drauf auf. Ich habe schon mal einen großen Account verloren, aber man muss einfach gut zensieren und auch hoffen, dass man einfach positiv aufgenommen wird. Also mir werden auch immer wieder, ich muss sagen, auf Instagram werden mir immer wieder Fotos runtergenommen. Okay. Das beanstande ich dann aber. Also ich lasse es dann nochmal anschauen von Instagram und meistens kommen die Fotos dann auch wieder zurück, weil ich da schon sehr drauf achte. Aber die haben mittlerweile so einen Algorithmus, der macht es ja von alleine, wenn der irgendwie einen Popo entdeckt oder eventuell einen Nippel, dann passiert das ja schon fast automatisch. Muss man aber auch drauf schauen, weil man kann dann auch das wieder, also nochmal eine Besichtigung beantragen sozusagen und dann wird das meistens tatsächlich wieder zurückgepostet. Aber ja, ist ein Thema.
Aber es läuft ja offensichtlich gut. Man schafft es ja. Also du hast ja wahnsinnig viele schöne Bilder, wo man ja dann auch sieht, dass jetzt die Person nicht gerade unbedingt was anhat. Und es ist aber dann trotzdem offensichtlich immer noch da.
Ja, die Sache ist, es gibt ja, ich meine, wenn man auf Instagram so schaut, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sind sehr sexuell aufgeladen. Und das würde ich von meinen Fotos jetzt nicht unbedingt behaupten. Obwohl die Leute nackig sind, hat es jetzt nicht irgendwie was mit einem sexuellen Hintergedanken zu tun, oder weiß ich nicht, so Sexiness in your face oder wo es, weiß ich nicht, wo es darum geht, irgendwie was Unerlaubtes in die Kamera zu halten, sondern ich will ja irgendwie Ästhetik einfangen und das ist, glaube ich, schon auch der kleine Unterschied zu vielen anderen.
Man sieht dich auch hin und wieder auf diversen Fotos. Wo fühlst du dich wohler, hinter oder vor der Kamera?
Es ist so unterschiedlich, weil wenn ich hinter der Kamera bin, das ist ja Arbeit in dem Sinne. Da bin ich dann völlig fokussiert und will ja was schaffen, was ästhetisch ist und was schön ist. Und das ist nicht unbedingt immer einfach. Aber wenn ich vor der Kamera bin, dann kann mir das ja alles egal sein. Dann muss ich nur noch mein Ding durchziehen, was ich viele Jahre viel üben konnte, dann bin ich super entspannt. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die ich unterschiedlich auskoste. Also ich liebe die Fotografie, aber ich liebe es auch manchmal einfach meinen Kopf auszuschalten und dann mich fotografieren lassen.
Ja, lustig, okay. Weil ich stelle mir vor, dass es sicher auch, wenn man vor der Kamera steht, hätte ich jetzt sogar gesagt, dass man irgendwie mehr den Kopf anhat, weil man ja dann irgendwie sich denkt, stehe ich jetzt gut oder wie tue ich jetzt? Aber du bist wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, du bist so. Ein Profi, du kannst es schon. Wo waren die krasseste Shooting-Location, wo du entweder geshootet hast oder geshootet wurdest?
Über die Jahre sind schon ein paar lustige Sachen dazugekommen. Also ich hatte einmal, da habe ich noch als Model in Mexiko gelebt und dann haben sie mich aber nach Kambodscha geflogen. Da habe ich dann mit einem australischen Popstar ein Musikvideo geshootet. Da war ich mit ihr sozusagen vor der Kamera. Da war ich ihr männliches Accessoire. Okay. Und das war schon sehr lustig, weil ich irgendwie so von zwei mir unbekannten Welten sozusagen irgendwie von der einen in die andere hüpfe und dann... war das sehr spannend. Aber auch sowas wie Island liebe ich zum Fotografieren. Es ist einfach so eine wilde Natur und da macht es auch richtig Spaß, die Kamera auszupacken, was einfach so unfassbar schön ist. Aber auch in Südafrika hatte ich mal ein Shooting, da muss ich, erinnere ich mich bis heute dran. Das war für einen Internetanbieter und da haben die mich in eine Ritterrüstung gepackt. Also eine echte, schwere Metall-Ritterrüstung. Und ich war da drin nur mit meiner Boxershort und wir standen draußen, hat irgendwie gewindet und dieser Wind ist da durchgezogen und ich habe gefroren und geschlottert in dieser... Ja, wirklich, 20 des schweren Ritterrüstung, das war, also, ja.
Eiskalt schon und schwer, herrlich.
Eiskalt und schwer, ja.
Super Kombi, stelle ich mir hervorragend vor.
Oh ja.
Du sagst Stichwort Instagram versus Reality. Ich meine, du nimmst deine Leute, also deine Follower, die ja schon einige sind auf Instagram, nimmst du ja mit auf deiner Reise und bei deinen Jobs und auch versuchst oder zeigst ja auch irgendwie dein Privatleben, wo ziehst du die Grenze? Beziehungsweise wie ist es bei dir? Sagst du, du bist in der Öffentlichkeit und deswegen darf jeder alles wissen oder gibt es dann schon noch einen privaten Simon Lohmeier, der dann einfach sich mal da auch zurücknimmt und mal Sachen nicht herzeigt? Also wo ist quasi Instagram und wo ist die Reality? Oder ist das bei dir ein fließender Übergang?
Ich würde fast sagen, das ist ein relativ fließender Übergang. Auch wenn ich jetzt an mein Buch denke und das, an was ich mit der Öffentlichkeit teile, bin ich wahnsinnig ehrlich und ich zeig viel aus meinem Leben und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass mich das unangreifbar macht, weil ich teile alles, jeder weiß, was bei mir abgeht, was meine ehrliche Realität ist und dann kann ich mich in diesem ehrlichen Surrounding irgendwie auch wohlfühlen und auch sicher. Aber ich muss auch sagen, klar, du hast auf Instagram, ich meine, das sind Bilder und Videos, wie viel kann man von seinem Tag zeigen? Also das ist natürlich dann auch sehr ausgewählt und minimalster Moment eines Tages. Also da müsste man schon irgendwie die ganze Zeit live sein, damit man genau weiß, was bei mir abgeht. Also ich habe auch viele einfach schöne Momente, wo ich, weiß ich nicht, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und habe mal eine Momente, wo mir die Tränchen runterlaufen. Das habe ich jetzt, weiß ich nicht, da fühle ich mich jetzt auch nicht danach, dass ich jetzt mein Handy rausziehe und jetzt irgendwie der Welt gerade sage, so, oh, heute geht's mir irgendwie ein bisschen, yes, bisschen anders. Aber ich, keine Ahnung, ich, ist irgendwie auch schön, so ein, nach außen so ein Strahlemann irgendwie abzugeben, weil ich, keine Ahnung, ich würde schon sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber genau, da fällt es mir dann wahrscheinlich auch leichter, irgendwie Fotos zu machen oder genau, irgendwie nach was außen zu tragen.
Du hast es ja eingangs auch gesagt, du versuchst ja auch irgendwie so dieser glückliche Mensch oder dieser glückliche Bursch irgendwie zu sein. Und ich glaube, da kann man ja vielleicht, oder so könnte ich mir das vorstellen, versuchen, dass man andere Leute ja damit ein bisschen beeinflusst oder halt sie ansteckt mit diesem, hey, seht mal, das ist jetzt positiv und es gibt die und die Gründe, glücklich zu sein. Und
absolut. Find ich schön. Also das ist so, das ist auch in dem Buch, mein Titel heißt ja auch Deine beste Zeit ist jetzt. Und das würde ich, da sind viele solche Sachen drin, wo ich von Leuten was gelernt habe, wie ich meinen Tag oder auch vielleicht auch meine, also schlechte Sachen oder sagen wir mal, unglücklichere Momente in deinem Leben irgendwie auch umwandelt in etwas, was einen positiven Output hat. Also bei mir war nicht immer alles leicht und ich habe trotzdem, glaube ich, einen Weg gefunden, daraus das Beste zu machen. Und das ist natürlich auch schön, wenn ich über meine Medienmöglichkeiten habe, das zu erzählen und dann kann man sich da vielleicht was davon abschauen oder sich das mitnehmen, was das für einen, was einem selber irgendwie das Leben vielleicht ein bisschen einfacher macht.
Mhm. Schön. Und wenn man dann Menschen folgt, die das Ganze ein bisschen so vormachen oder auch das vielleicht ein Ansporn ist, dass man das weitergibt, dann ist das, merkt man dann auch. Und dann finde ich, ist es auch wieder schön, weil du das bei den Accounts siehst. Und ich merke das schon, wenn ich mir Stories anschaue, man hat dann oftmals automatisch ein Lächeln im Gesicht, weil man schaut sich das so an und dann sieht man, der gelbe Bus fährt jetzt dorthin und dann ist da ein schönes Bild und dann sind irgendwelche Momente mit Menschen und das finde ich ist so viel Positives, dass da irgendwie ausgestrahlt wird.
Das ist schön zu hören.
Man grinst, also das merke ich schon selber. Ich habe dann immer sagen, wieder Lächeln.
Ich muss auch sagen, ja, was ich auf dieser Reise gemerkt habe und so, das ist ja auch, wie gesagt, ich bin alleine unterwegs und dann ist natürlich auch sowas wie Stories auf Instagram, ist ja auch eine Art und Weise, wie ich mit meiner Außenwelt kommuniziere. Und ist natürlich auch immer schöner, wenn man schöne Sachen teilen kann und wenn man sie mit jemandem anders sozusagen erlebt. Und da habe ich jetzt öfters schon echt so süße Nachrichten bekommen, dass sie irgendwie auf dieser Reise dabei sein können und irgendwie von München mit mir aus einfach von mir mit mir durch die Welt fahren und ein bisschen mich begleiten und sehen, was die Welt auch noch so, also es ist ja immer, es wird ja wahnsinnig, es wird ja viel Angst gemacht und irgendwie das, viele Leute haben, glaube ich, schon viele Ängste irgendwie aufgebaut, was Medien und auch Social Media, was sie mit ihnen macht. Und dann würde ich auch gerne irgendwie ein Mensch sein, der ihnen zeigt, dass es überall die gleichen, also dass Menschen einfach Menschen sind und die es auch gut mit einem meinen und dass man, weiß nicht, auch in dem Iran, da wurde mir auch persönlich wahnsinnig viel Angst gemacht von Medien, Politik und vielleicht auch Deutsch-Iranern, die nicht mehr im Iran sind, dass ich da auf gar keinen Fall hin soll. Und dann bin ich da über die Grenze und wollte eigentlich ganz schnell Richtung Pakistan. Und dann habe ich aber in den ersten Tagen schon gemerkt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe in meinem Leben wirklich, und ich habe schon wahnsinnig viele Länder gesehen, hatte ich noch nie so einen süßen Schlagmensch vor mir, der sich so ehrlich um mich kümmert, der so ehrlich hinterfragt und fragt, wer ich bin, was ich mache. In jeder Ecke wirst du zum Tee eingeladen oder zum Abendessen, Mittagessen, zum Frühstück. Ich saß so mit schon so vielen fremden Familien bei denen zu Hause auf dem Boden und habe mit denen gegessen. Man kann es wirklich nicht beschreiben, wie unglaublich süß dieses Land ist. Mhm. Also das ist immer so, ich glaube, man muss es irgendwie teilweise selber erfahren oder vielleicht dann auch durch mich miterleben können, dass man... Ja, dass die Welt eigentlich schon eine sehr gute ist und man vielleicht auch ein bisschen mehr Grundvertrauen haben kann, wenn man auf die Welt blickt oder auf das Weltgeschehen. Und es erreichen ja immer nur die Titelseiten und die bösen Sachen und die Kriege und weiß der Geier was. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Welt eine bessere ist als wie vor 100 Jahren.
Und wenn wir alle ein bisschen liebevoller und respektvoller miteinander umgehen, dann könnte man ja da auch einiges verändern. Aber wie du das vorher richtig gesagt hast, ich finde das so schön, weil man ja wirklich dann, ich von Wien aus oder wo auch immer ich da gerade bin, durch das Telefon auf einmal in einem ganz anderen Land bin. Und je nachdem, wie lang die Story ist, aber ich glaube, das geht jetzt bis zu 60 Sekunden oder 90, keine Ahnung, sieht man einfach dann kurz so eine ganz andere Welt mit so einer ganz anderen Kultur und macht einfach Lust drauf. Es geht als nächstes jetzt nach Japan.
Mhm, genau.
Das heißt, wir freuen uns auf Content. Nächste Woche geht es los. Das heißt, wir freuen uns auf Content aus Japan und sind gespannt, wie es weitergeht. Du hältst uns bitte unbedingt am Laufenden. Also wie gesagt, alle Zuhörerinnen sollen unbedingt mal auf Instagram bei dir vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen von Fotografie und den Stories der Weltreise.
Ich freue mich auf euch, alle.
Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Fahr vorsichtig und halt uns am Laufenden.
Schnell kann ich eh nicht fahren, also okay. Ich bin entspannt unterwegs. Vielen lieben Dank, Lisi. Ich habe mich sehr gefreut.
Ebenso, mua. Danke. Tschüssi.
Schönen Tag, ciao.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.